Herzlich willkommen auf der Station eines Irrenhauses. Was ihr im Hintergrund hört, sind keine Vögel, die zwitschern, sondern Irre, die nur denken, sie seien Vögel und die ziemlich unheimlich sind. Uns jedenfalls. Zu meiner Rechten sitzt meine gruselige Freundin Theresa.
Hallo.
Und mir gegenüber meine gruselige Schwester Claudia.
Hallo. Und mir gegenüber sitzt jemand, der sieht aus wie mein Bruder, aber in Wirklichkeit ist es der zwielichte Stationspfleger, Christoph.
Hallo. Claudia, du hast John Carpenters The Ward gesehen.
Richtig.
Wir nicht. Erzähl uns doch mal.
Das stimmt.
Erzähl uns doch mal, um was es ging.
Also John Carpenter, weiß nicht, seid ihr vertraut mit John Carpenters Werk?
Ich schon. Nein. Großmeister des Horrors oder des Schockers.
Ich nicht.
Oder?
Ja, also ich muss sagen, ich bin tatsächlich, obwohl ich ja das Genre nicht mag, bin ein Fan von The Thing, damals mit Kurt Russell. Ich finde, das ist ein wirklich sehr, sehr guter, dichter, schrecklicher Film.
Hat der nicht auch diesen Vampire-Film mit Bon Jovi gemacht?
Das weiß ich nicht, aber eben auch diese ganzen Halloween-Filme. Ja. Also auf jeden Fall bekannt als jemand, der das schon kann. Und in dem Film jetzt, in dem neuen Film, geht es um Folgendes. Und zwar am Anfang des Filmes, also eigentlich beginnt der Film sofort mit einem Mord und einem Schocker. Wir sehen, wie eine junge Frau, wie ein seltsam schlurfendes Wesen einen Gang hinuntergeht, in eine Zelle geht, wo eine junge Frau wartet, die dann erwürgt wird. Das ist das, was wir sehen. Was dann passiert ist, die Handlung springt und wir sehen eine junge Frau, die erst durch den Wald rennt und dann vor einem brennenden Haus von der Polizei einkassiert wird. Und die wird eben in eine geschlossene Psychiatrie, in Irrenhaus, was auch immer, gebracht, wo nach relativ kurzer Zeit, also sie kann sich nicht dran erinnern, was passiert ist vorher. Mhm. Und wir kriegen so ein paar Flashbacks, also wir bekommen Eindruck von, um was es da vielleicht ging oder was da vielleicht passiert ist. Aber so richtig erfahren wir das erstmal eine ganze Weile nicht. Und in diesem Irrenhaus ist eine Reihe von anderen jungen Frauen.
Da denke ich an Sucker Punch.
Ja, also es gibt da gewisse Überschneidungen, wobei nicht wirklich in der Substanz, aber ein paar Bilder überschneiden sich.
War so viel Substanz in Sucker Punch?
Nein, also sagen wir in der thematischen Substanz. Mhm. Hier ist es jetzt so, dass relativ schnell klar wird, dass dort auf dieser Station, deswegen The Ward, irgendwelche gruseligen Vorgänge passieren, weil es erscheint eben so eine zombiehafte Frauengestalt und trachtet offensichtlich den jungen Frauen, die dort in dieser Station sind, nach dem Leben. Und unsere Protagonistin Kristen ist eben, während die anderen jungen Frauen dort ziemlich verängstigt scheinen, ist sie eben so eine, die versucht sich aufzulehnen und versucht rauszufinden, was da passiert und so. Also wir haben auf einmal eben in dieser Station jemand, der sozusagen die Aktion in die Hand nimmt und versucht, was zu ändern. Und dieser Film arbeitet eben mit einer Menge soliden Schockern.
Aber es ist schon so mit Übersinnlichem, oder?
Ja.
Oder kommt es den Leuten nur so vor, oder?
Also,
verrückt sind oder so.
Also wir sehen relativ schnell im Film, erscheint vor unserem Auge eine Frau, bei der wir uns nicht erklären könnten, warum die so aussieht, menschlich.
Okay.
Ja, also
Und hat die irgendeine Rolle auf dieser Station oder kommt die immer nachts aus dem Dunkeln?
Also kommt natürlich vorzugsweise nachts, nach diesem Prinzip arbeitet der Film schon auf,
dass man immer denkt, wenn die Musik gerade laut wird.
Das ist wieder Nacht. Aber auch nicht nur. Also du brauchst nicht denken, dass du ansonsten dann immer so sicher bist. Gut, ich kann euch da natürlich jetzt auch nicht so viel verraten, weil natürlich gibt es
ja, weil wir ihn auch unbedingt noch sehen wollen.
Aber
unbedingt, ja.
Das Ganze spielt übrigens im Jahr 1966.
Unheimliche Zeit.
Also die sind dann auch noch eben so im 60s-Style gekleidet und ein bisschen, ist halt so ein bisschen Zeitoptik. Aber so eine große Rolle spielt es dann eigentlich auch nicht. Und ansonsten ist es wirklich, muss man sagen, ein sehr...
Potpourri der Bekloppten.
Ja, also es ist ein wirklich solider Schocker. Also so man hält sich die Augen viel zu, wenn man sowas nicht gut vertragen kann.
Ja, und passiert irgendwas zwischen den Schockern oder geht's von einem Schocker zum nächsten?
Ja, es ist so, dass eben zwischendurch erzählt wird, wie
Die ermittelt dann Kristen so ein bisschen.
Kristen versucht rauszufinden, was da passiert. Mhm. Erstmal ist es so, dass sie denkt, dass nur sie vielleicht diese Person sieht oder wie auch immer. Aber dann stellt sie eben fest, dass auch die anderen Mädchen ganz offensichtlich total verängstigt sind. Und dann versucht sie eben, also sie werden dort ziemlich brutal unterdrückt von den Pflegern und der Krankenschwester und so.
Das ist doch wie verkappt.
Und dann versucht sie halt rauszufinden, was da die Wahrheit ist, die irgendwie verheimlicht wird und so. Und ja, und es gibt schon so Momente, wo man denkt, das läuft jetzt darauf hinaus, dass die eben untereinander eine Koalition bilden und eben versuchen, da auszubrechen und sowas. Sowas gibt's auch. Es gibt einen Fluchtversuch. Also, was ganz lustig ist, und das habe ich tatsächlich gemerkt, schon im Film ist es mir aufgefallen, es gibt eine junge blonde Dame unter den anderen Frauen, die so ein bisschen nicht so klassisch schön aussieht, mit einer relativ großen Nase und so. Und das ist mir eingefallen, dass ich die schon mal gesehen hatte. Das ist die Tochter von Meryl Streep. Die hatte ich schon mal in einem Film.
Habe ich schon mal in einem Horrorfilm gesehen?
Hatte ich schon mal in einem oder? Film. Also nee, ich hatte sie schon mal in einem Film gesehen, wo sie die jüngere Version von Meryl Streep spielt.
Okay.
Und die taucht jetzt hier auch wieder auf und spielt das Wahnsinnigsein, wirklich, muss man sagen, außerordentlich überzeugend.
Spielt nicht noch eine Tochter von irgendeinem Bekannten mit? Ich habe jetzt irgendwas, weil die ist mir vor kurzem begegnet, ich habe es weggeschaltet, was mich interessiert hat, aber es war irgendwie so Tochter von Meryl Streep und Tochter von
das,
noch wem.
Das wüsste ich nicht. Also die Tochter von Meryl Streep heißt Mamie Gummer und die Hauptdarstellerin ist Amber Heard. Das ist die in diesem wahrscheinlich hervorragenden 3D Nicolas Cage Drive Angry Film neulich, die man da im Trailer gut gesehen hat und so. Ja, also das ist die Hauptdarstellerin. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, die Hauptdarstellerin ist ein Teil des Problems, weil die sieht wirklich gut aus, aber sieht halt so nach B-Darstellerin aus, weil sie ist eine sehr attraktive Blondine, aber sie ist vollkommen, also ich finde, es gibt an ihr nichts, was irgendwie besonders ist oder heraussticht oder irgendwas. Sie ist halt so richtig so, eigentlich ist sie so Slasher-Cannon-Fodder. Okay, also hier,
passt doch, Carpenter.
Also hier ist sie hier die Überlebende vielleicht, also die Heldin auf jeden Fall. Aber irgendwie ist sie halt so vollkommen austauschbar.
Hast du jetzt gespoilert?
Nee, eigentlich nicht.
Also sie stirbt.
aber es ist ein sehr spannend inszenierter Film. Ich mag das Genre überhaupt nicht,
Angst,
aber ich hatte schreckliche Angst. Ich habe mir so viel die Augen zugehalten. Ich habe auf der Rückfahrt im Auto, war es wirklich so, ich habe mir während der Autofahrt überlegt, ich dürfte eigentlich nicht heimfahren, weil ich solche Angst hatte, dass ich ständig in den Rückspiegel geschaut hatte, Angst davor hatte, dass ein Monster bei mir auf dem Rücken kommt. So. Also eigentlich war es zu gefährlich, mit dem Auto nach Hause zu fahren. Ja.
Also er kann es noch.
Er kann es, ja. Also es ist kein richtig, also so atmosphärisch so dicht wie The Thing ist er nicht, finde ich. Und das, meiner Meinung nach, hängt es auch daran, dass eben die Hauptdarstellerin vollkommen austauschbar ist und deswegen du auch nicht so emotional involviert bist. Ehrlich gesagt war mir das, ich meine, du hast Angst, weil du willst keine gruseligen Gestalten sehen, die irgendjemanden erwürgen, aber ehrlich gesagt, sie jetzt so war mir eigentlich ziemlich egal. Deswegen funktioniert das nicht so ganz, aber es ist außerordentlich routiniert, gruselig erzählt. Du kriegst die Schocker immer schön im richtigen Moment. Da passieren so kleine Dinge, die irgendwie dich beunruhigen. Und dann kriegst du aber eben auch immer wieder in den richtigen Momenten, kriegst du es so richtig in die Fresse. Also dann wobei ich wirklich zugeben muss, dann habe ich mir auch zum Teil längere Zeit die Augen zugehalten, habe dann den Björn gefragt, und was wurde gezeigt? Ja. Also
das heißt, wie hat er dir gefallen?
Also ich mag das Genre nicht und ich fürchte mich nicht gerne, aber ich finde, für das Genre ist es eine wirklich solide Arbeit. Also deswegen, jemand, ein Fan des Genres, würde ich denken, kommt da schon auf seine Kosten.
Mhm.
Also vielleicht nicht wahnsinnig subtil, aber eben unheimlich routiniert inszeniert. Also man merkt einfach, das ist nicht so ein trashiger Müll wie hieß es, The Roommate oder so, was wir Anfang des Jahres mal besprochen haben, sondern das ist einfach dramaturgisch gut gemacht.
Ja, der kann es schon.
Gut erzählt.
Also es ist nicht so ein plattes weiße Mädchen mit weißem Nachthemd geht in alleine in den Flur.
Also diese Szenen, wo du sagst, warum trennt ihr euch jetzt?
Das gehört natürlich zum schon. Genre, das muss sein.
Schon. Also es werden natürlich, diese Genre-Konventionen werden schon erfüllt, aber du merkst eben einfach, es ist gut erzählt.
Diese Genre-Konvention hat jetzt einen Teil mitgemacht.
Natürlich, ja? Das stimmt, ja.
Die sind von Carpenter.
Das stimmt, ja.
Mhm.
Ja.
Und ich muss auch sagen, den Vampirfilm, den ich vorhin angesprochen habe, ich glaube Vampire, John Carpenter's Vampires heißt der, auf den trifft das auch zu. Also das ist schon auch so, dass man zum Teil sich fühlt, zum Teil ist es auch, ja, es ist nicht so Schocker, es ist halt ein Vampirfilm, kein Schocker, mit Bon Jovi in der als Hauptdarsteller. Der ist auch einfach gut gemacht. Also das ist von vorne bis hinten eben nicht Twilight, sondern...
Also die, hier ist es so, die Schockmomente sitzen und dann wird es zum Teil auch richtig unappetitlich.
Genau, ja,
das eigentlich ist auch so. Lieber nicht gesehen hättest. Aber, genau. Ja, aber es ist spannend erzählt. Ist also, ich würde eine zweigeteilte Wertung abgeben. Für mich persönlich 2 Punkte und fürs Genre 7,5 Punkte.
Jetzt wird der Theresa ihre Tasche gebracht, weil die klingelt. Wir machen dann mal weiter.
Ja. Ja, also
ja.
War okay.
Ja, dann, ich hätte jetzt mit dem Film weitergemacht, den Theresa und ich gesehen haben, aber da die Theresa nicht da ist, machen wir mit dem Film weiter, den du noch gesehen hast. Hast du noch was im Kino gesehen?
Nein, ich habe nichts im Kino gesehen.
Was hast du denn sonst noch gesehen?
Ich habe Meine erfundene Frau gesehen. Oder Englisch Just Go With It mit Adam Sandler und Jennifer Aniston.
Ah, schön, wo sie irgendwie als seine Frau, damit er die seine Gespielin wieder los wird irgendwie.
Nee, oder? So ist es nicht. Es ist so, er hat vielen, vielen Jahren entdeckt, dass wenn man einen Ehering trägt, dass man dann keine Probleme hat, weil man kann mit allen möglichen Frauen irgendwie, also auch auf die Mitleidtour, ich werde von meiner Frau geschlagen und solche Sachen. So.
Sehr gut.
Und er hat dann eben immer Affären mit irgendwelchen jungen Frauen, aber er kann sie dann relativ einfach auch wieder loswerden.
Weil sie ja von vornherein wussten, dass er verheiratet ist.
Genau. Und jetzt gerät er aber eben irgendwann in die Situation, dass er quasi die perfekte Frau findet und die eigentlich auch nur, er hat in dem Moment, also sie kennen halt sogar den Ring gar nicht an, aber sie findet den Ring. Und dann muss er erklären, was los ist. Und dann sagt er, ja, er ist verheiratet.
Am besten wäre es gewesen, wenn er da einfach die Wahrheit gesagt hätte.
Genau, also dann hasst sie ihn. Und dann sagt er, aber nein, er steht quasi kurz vor der Scheidung. Und dann sagt sie, ja, schön und gut, aber ich muss das von deiner Frau hören. Also da, quasi deine Frau muss mir sagen, genau.
Weil das ja auch häufig so ist.
Genau, und Jennifer Aniston arbeitet für ihn, also seine Assistentin. Und dann sagt er quasi Jennifer Aniston, komm da mal, ich werf dich mal in Schale und sag ihr, ist okay, ich gebe ihn frei. Mhm. Was dann leider in dem Moment noch zusätzlich passiert ist, als sie dieses Treffen miteinander haben, was eigentlich ganz gut läuft, rufen ihre Kinder an und auf einmal sind auch noch Kinder im Spiel. Und dann muss er auf einmal auch noch ihre Kinder bezahlen, damit die seine Kinder spielen.
Ja, das ist im Trailer sehr schön.
Genau, und dann, was dann ganz lustig ist, es entsteht dann so eine Dynamik, zum Beispiel die Kinder erpressen ihn dann.
Ja, das sieht also man der, auch.
Sie fahren zum Beispiel nur nach Hawaii, weil der kleine Junge will unbedingt mit Delfinen in Hawaii schwimmen. Und da sagt er, nee, das kriegst du nicht. Aber dann zieht der Kleine eben so eine Show ab vor der neuen Freundin, so dass sein Vater ihm versprochen hat, dass sie nach Hawaii fliegen. Aber dass er es jetzt nicht mehr macht, weil er jetzt eine neue Freundin hat.
Das geht dass die Schuld ist.
Genau. So, und also und das ist schon ganz lustig. Also ich habe den Film mit keinen besonders hohen Erwartungen geschaut, weil ich Adam Sandler eigentlich blöd finde und nicht mag. Und ich auch nicht so glaubhaft fand, dass es irgendwie, weil Jennifer Aniston ist natürlich die weibliche Hauptdarstellerin, deswegen ist klar, es muss irgendeine Form von romantische Entwicklung zwischen denen geben.
Also es ist schon so, dass sie dann, dadurch, dass sie die Rolle einnimmt, dann irgendwie in die Rolle reinwächst.
Ja, ich meine, es ist ja so, dass seine ideale Frau ist irgendwie 23 oder so.
Ja, das ist auch so ein dummes Blondchen, oder?
Brooklyn Decker, es ist halt so eine Model-Blondine
genau.
So. Und ich meine natürlich, das ist ja auch von Anfang an des Films klar, dass die andere eine andere Generation ist und dass natürlich er auch Anfang 40 ist oder was auch immer und dass natürlich, wenn wir den irgendwie ernst nehmen wollen als Figur, muss dabei herauskommen, dass er eben erwachsener wird und feststellt, dass es eigentlich nicht seine Baustelle ist und sowas. Mhm. Und diese romantische Verbindung zwischen Jennifer Aniston und Adam Sandler finde ich nicht sehr überzeugend. Also ich finde, ja, also es ist jetzt nicht so ganz bescheuert, aber so richtig, also ich finde, so richtig überzeugend ist es eigentlich nicht, dass sie sich für ihn interessiert.
Er ist halt so ein läppischer Typ.
Ja, in dem Fall ist es so, sie versuchen das auszugleichen, dadurch, dass er ihr Chef ist, das heißt, er ist der Schönheitschirurg, der gut verdient und so, sie ist nur seine Assistentin und so. Auch das ist von Anfang an nicht so ganz überzeugend. Nee,
hätte ich jetzt auch nie gedacht, also, nach den Trailern.
Ja gut, in den Trailern kommen ja die Szenen, wo sie dann so inszeniert wird, er stattet sie ja dann aus, damit sie eben repräsentativ als seine Ex-Frau ist und sowas.
Ja.
Aber eigentlich wirkt sie ihm den ganzen Film in jeder Hinsicht überlegen. Und also dann gibt's auf Hawaii gibt's ein paar ganz lustige Szenen. Da taucht ja dann auch Nicole Kidman auf als die frühere irgendwie Highschool- oder College-Freundin-Feindin von Jennifer Aniston. Also irgendwie ganz enge Freundin, die sie aber immer beneidet und gehasst hat und sowas. Das ist sehr schön. Vor allen Dingen, weil ja Adam Sandler Schönheitschirurg ist. Da gibt's dann auch mal so die Frage, da gibt's dann so eine Szene am Tisch, wo Nicole Kidman mit ihrem Mann den beiden so ein Abendessen aufnötigt. Da gibt's dann quasi eine doppelseitige. Das Problem ist einerseits spielt er ja Brooklyn Decker vor, dass eben Jennifer Aniston seine Ex-Frau ist. Dann passiert aber auf einmal, dass da diese ehemalige Feindin von Jennifer Aniston auftaucht und sie braucht jetzt natürlich einen Mann zum Vorzeigen. Und dann spielt in die andere Richtung, also Adam Sandler ihren aktuellen Mann, damit sie sich vor Nicole Kidman keine Blöße geben muss. Und da gibt's dann so ein Abendessen, wo dann Nicole Kidman so kokett ihn fragt, was er denn an ihr operieren würde.
Ja, aber ist es nicht bei Nicole Kidman so, dass die irgendwie sich jetzt von den Veränderungen losgesagt hat, weil sie gemerkt hat, dass es nichts bringt und so?
Also ich glaube, inzwischen sieht sie wieder besser aus. Also sie ist wieder weniger eingefroren.
Sehr aufgespritzt und glitschig und
sowas. Also aber hier in diesem Film ist sie schon erstmal so eben das Biest. Ja?
Okay.
Und man sympathisiert da erstmal mit Jennifer Anistons Perspektive und verachtet sie auch und will, dass sie ihr irgendwie eine reingewürgt wird und so. Und ist auch so widerlich, weil sie taucht da eben mit ihrem Mann auf, von dem sie sagen, er hätte irgendwie den MP3-Player erfunden oder sowas, keine Ahnung. Und sind eben total, und sind total glücklich und wie auch immer.
Was das Format wurde in Deutschland erfunden?
Ach, was weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es so, oder den iPod sogar, keine Ahnung. Also jedenfalls ist Mods, ist sie halt, Nicole Kidman ist immer noch so perfekt und Jennifer Aniston muss natürlich was haben, um dagegen zu.
Ja, okay.
Aber es ist so.
Und was würde er verändern an Nicole Kidman?
Das kann ich nicht verraten, das kann ich ja nicht spoilern.
Das ist eine blanke Sicherheit.
Hier muss ich zwischen Nicole Kidman und
So, jetzt ist die Theresa wieder da. Jetzt können wir vorne anfangen.
Nein, er muss Nicole Kidman vorspielen, dass er der Mann von Jennifer Aniston ist. So wie Jennifer Aniston vorspielen muss, dass sie die Frau von ihm ist.
Ja, das weiß ich.
Genau.
Problem ist eben nur, dass sie Nicole Kidman müssen sie vorspielen, dass sie aktuell verheiratet sind. Genau. Und in die andere Richtung müssen sie vorspielen, dass sie
auch
die Ex-Frau
aktuell, aber
ist.
Nicht mehr so richtig.
Genau.
Oh ja, das geht ja.
Und das führt dann natürlich zu solchen Verwicklungen.
Ja, und,
und zusätzlich taucht da auch wieder eine junge Dame auf, nämlich die Tochter, die ich schon mal Anfang des Jahres sehr gelobt habe, nämlich Bailey Madison. Die spielt hier die Tochter. Die hab ich damals sehr gelobt, weil sie die Tochter in dem Film Brothers gespielt hat, die Toby von Tobey Maguire, die Tochter.
Oh ja.
Und
traumatisierte
Ex-Soldaten. Und die spielt hier ganz andere Rolle. Ist sehr lustig, weil sie ist hier so eine junge Dame, die irgendwie schauspielerische Ambitionen hat und die ganz am Anfang dann, als das Kind von Adam Sandler eingeführt wird, einen britischen Akzent spielt, ja. Und dann muss irgendwie erklärt werden, warum die Tochter einen britischen Akzent hat. Ja, wir haben die irgendwie ins Internat geschickt und sie muss dann die ganze Zeit ihren britischen Akzent spielen. Sehr schön. Und du hast sie übrigens auch schon gesehen, habe ich jetzt festgestellt, und zwar in diesen Hilary Swank-Film, den ihr so verrissen habt, hat sie die junge Version von Hilary Swank gespielt.
Oh je, yeah, yeah. Ja, wo sie
ihren Bruder,
Jamie Ann Waters oder so ähnlich,
genau.
Wo sie extra Jura studiert, um ihren vielleicht unschuldigen Bruder aus dem Gefängnis zu
holen. Genau, das ist die gleiche kleine Schauspielerin. Wie war die da? War die da auch gut?
Keine Ahnung.
Keine Erinnerung.
Ich habe mich so gelangweilt in dem Film.
Okay. Also die ist schwer im Kommen, diese Kleine. Und ich fand sie jetzt auch wieder sehr gut. Und das ist eben ganz andere Rolle jetzt als in Brothers.
Ich glaube, sie war ganz gut,
Und ich fand sie wieder super. Also hier ist sie so überdreht.
Der Stefan fand sie sehr gut.
Ja.
Der Stefan fand beide Kinderdarsteller gut. Ich mag Kinderdarsteller in der Regel allgemein gar nicht.
Ich auch nicht, aber ich finde sie
aber
wirklich toll.
Der Stefan hat damals gesagt, dass er beide Kinderdarsteller gut und glaubhaft fand. Meine ich mit so.
Ja. Also finde ich auch wieder super.
Also
Bailey Madison.
Empfehlenswerte Romantikkomödie?
Ja, also ich finde eben wegen der nicht ganz überzeugenden Dynamik zwischen Adam Sandler und Jennifer Aniston so mäßig zu empfehlen. Ich finde halt Adam Sandler mag ich einfach nicht besonders. Ich war da so ein bisschen hin und her gerissen, weil eigentlich schaue ich mir alle Jennifer Aniston Romantikkomödien an, aber Adam Sandler ist halt so ein Minuspunkt. Aber ich fand so nein, fand ich so lustiger, als ich gedacht hatte eigentlich. Insofern 6,5 Punkte.
Hört sich ganz gut an.
Kann man anschauen.
Ja.
Mir ist gerade eingefallen, wir haben noch einen Film gesehen, zusätzlich zu dem Film, den wir gleich noch besprechen werden, den wir allerdings schon besprochen haben. Ich habe den lange Zeit nicht gesehen, obwohl er von einem meiner Lieblingsregisseure ist, und zwar Blueberry Nights von Wong Kar-wai.
Ja, der ist...
Wir haben ihn nicht ganz gesehen, weil wir dann keine Zeit mehr hatten und auch nicht mehr so richtig Lust. Nee,
weil ich eingeschlafen bin.
Genau. Und ich war ja entsetzt, wie stark der bei Chungking Express abkupfert. Total. Also ja, bei sich selbst natürlich. Ist jetzt nicht nur so, dass man sagt, okay, ist auch ein Wong Kar-Wai-Film, sondern Inhalte. Also es ist so, ja, okay, einer, also diesmal halt andersrum, der Mann arbeitet in einem Express-Café
und ist es halt,
eine einsame Frau kommt rein und sie unterhalten sich ein bisschen über Belanglosigkeiten und dann reist einer weg und dann finden sie sich wieder und also so ganz
auch viele. Also den Schlüsseln halten so.
Den, den haben ja Martin und Stefan vor einiger Zeit schon mal besprochen, wobei ihnen, glaube ich, nicht klar war, dass es ein Wong Kar-Wai ist oder ich weiß auch
nicht, wie sie vertraut sind mit
Wong Kar-Wai sind. Ich bin der Meinung, das ist halt eigentlich konsequent das, was wir immer bemängeln, nämlich die amerikanische Adaption, nur dass in diesem Fall eben absurderweise er selbst gemacht hat. Und ich finde dann halt im Vergleich vielleicht mit Filmen von allen möglichen anderen ist es vielleicht ein bisschen besser anzuschauen. Er sieht ganz gut aus, der Film.
Ja, ich glaube, wenn man schon Express nicht gesehen hat, dann ärgert es einen auch nicht. Also mich
finde es schon langweilig auch an sich.
Ja, ich fand's auch.
Und ich finde auch übrigens Natalie Portman in dieser Rolle überhaupt nicht überzeugend.
Die kam noch nicht.
Die habt ihr noch gar nicht gesehen.
Wir haben nur Nora Jones gesehen.
Nora Jones, ja, die ich auch die nicht für eine ganz große Schauspielerin. Ja, es ist
dekorativ und langweilig.
Sie spielt so, wie sie singt. und Rachel Weisz halt, ja, gut. Ja. Und Jude Law, ja, ich weiß nicht, ob ich das richtig abnehme, da diesen einsamen Kaffeebetreiber da, der so ein bisschen vergeistigt ist und Schlüssel sammelt und ach, ich weiß nicht, das fand ich mit den Chinesen glaubhafter. Und es war
auch alles zu Hochglanz für die Story irgendwie. Also wenn man Chungking Express
kennt. Das ist einfach
Hochglanz würde ich gar nicht sagen. Es ist halt alles so dieses etwas verschwommen farbige.
Ja, aber doch, die Theresa hat recht. In Chungking Express ist das zwar auch farbig und grell, aber es wird irgendwie dreckig. Also es wird.
Na gut, es ist halt Hongkong. Ne?
Genau, es ist Hongkong.
Hongkong-Optik.
Dieser Express-Grill wirkt halt überzeugend, weil er eben doch eine gewisse Dreckigkeit auch zeigt. Und das hier wirkt wie Kulisse, also wie eine wunderschön farbige Kulisse.
Genau, es ist eher so romantisch verschwommen. Genau.
Ja,
alles so.
Total. Ja. Und das finde ich nicht passend irgendwie. Aber wahrscheinlich ist es wirklich, weil man den anderen Film gesehen hat.
Also ich weiß nicht, mich hat er auch etwas gelangweilt und auch enttäuscht, aber ja, also ich weiß auch nicht, ich finde ehrlich gesagt, dass Wong Kar-Wais Erzählweise sich auch nicht wahnsinnig gut eignet für dieses Star-Aufgebot filmartige. Ja? Also dass du eben immer noch in jeder kleinen Rolle dann noch einen hast, wo du sagst, so dieses, wie das im deutschen Film immer erschreckt. Einer kurz aus dem Auto aus war dann Veronica. Wer ist sie?
Veronica Ferres.
Veronica Ferres, genau. Also irgendjemand, oder Jürgen Vogel kommt nochmal durchs Bild gelaufen. Also das finde ich einfach, das passt zu Wong Kar-Wai überhaupt nicht. Der hat ja nicht umsonst bei seinen Hongkong-Filmen häufig mit Leuten gearbeitet, die irgendwie mehr oder weniger, keine Ahnung, erfolgreiche Popsängerin waren oder irgendwie sowas, die überhaupt nicht so die ganze A-Garde besetzt oder sowas. Also das finde ich überflüssig.
Ja, aber also wenn man Wong Kar-Wai nicht noch gar nicht kennt, ist schon, kann man schon schauen.
Kann man auch, aber auch einen anderen.
Ja, schaut lieber Chungking Express.
Oder auch The Grandmasters warten.
Das stimmt, kommt ein neuer,
aber der kommt
noch lange nicht.
Jetzt haben sie ja endlich, seit zwei Monaten oder drei Monaten, haben sie ja endlich mal einen Trailer, so einen ersten Teaser-Trailer.
Von was soll der handeln?
Von dem...
ist das mit Kampf wieder, oder?
Ja, yeah, es ist richtig Martial Arts. Also
geil.
Es ist der alte Ip Man Mythos, also richtig so Großmeister und sowas. Es sieht geil aus. Also
in welcher Zeit spielt das?
Das ist ja dieser Bruce Lee Guru gewesen.
Ach so, also Anfang 20. Jahrhundert.
Ja.
Okay.
Und sieht,
bin gespannt.
Also ich finde, das, was man sieht, sieht toll aus. Aber es dauert noch ewig. Also irgendwie ursprünglich war ja mal geplant Mitte dieses Jahres. Jetzt hieß es dann irgendwann Ende des Jahres. Jetzt hieß es Mitte nächsten Jahres und sowas. Wer weiß. Also lässt sich Zeit.
Ein Martial-Arts-Film mit der Kameraoptik ist halt...
Ja, ganz schön dunkel sieht's aus. Das, was man sieht.
Bin gespannt.
Ja.
Naja, gut. Ein Film, den wir allerdings wirklich gesehen haben, auch ganz gesehen haben, den ich schon lange, der hier komischerweise noch nicht besprochen wurde im Sneakpot, lustigerweise.
Wirklich gar nicht?
Nein, ich bin mir ziemlich sicher. Also ich erinnere mich jedenfalls nicht daran, ich glaube, ich würde mich erinnern, weil ihn einfach keiner von uns gesehen hat, also du hast ihn vor Jahren sicher gesehen, ist Brokeback Mountain, der verschiedene Oscars gewonnen hat vor ein paar Jahren und ja, kurz gesagt, schwule Cowboys, Heath Ledger und Jake Gyllenhaal im Mitte des 20. Jahrhunderts. Oder zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts.
In den 60er, 70er Jahren, ja.
Genau. Und ich hatte vorher schon, also ich hatte nicht zu hohe Erwartungen, weil ich mir dachte, ist eigentlich nichts darin entspricht einem Genre, was ich mag. Also ich stehe nicht auf Western, ich stehe nicht auf schwulen Geschichten, ich stehe nicht auf Dramen. Ist irgendwie, war alles nicht so meins. Ja, und im Endeffekt hat sich's auch bewahrheitet. Also es war tatsächlich, hat's mich nicht umgehauen.
Es war durchwachsen, fand ich. Also es ging immer so auf und ab. Es kamen mal Passagen, die waren ganz gut, dann kamen wieder Passagen, die langweilig waren. Also vielleicht sollte das auch der Effekt sein. Also am Anfang, wenn die in diesen Bergen sind, kann man sehr gut abnehmen, dass es einfach sehr langweilig ist. Das Leben als Cowboy. Wahrscheinlich sollte das so sein.
Die sind nicht mal Cowboys, die hüten Schafe. also die befinden sich zu zweit da irgendwo in Wyoming oder ich weiß nicht. Also in Kanada gedreht. Es soll, glaube ich, in den USA sein. Die hüten da eben Schafe einen Sommer lang. Und das stimmt, man schaut sich diese Bilder an, denkt sich, oh, wunderschön da. Ja, und denkt da dann gleich so Urlaubsgefühle und nach 5 Minuten denkt man sich, ja, Urlaub schön und gut, aber wenn ich da jetzt auf diese Schafe aufpasse, oh, würde ich mich langweilen. Und das wird sehr langsam erzählt. Was da aber komischerweise nicht erzählt wird, finde ich, ist, wie sich zwischen denen irgendwas entwickelt, irgendwas persönlich Privates. Also es ist dann so, dass praktisch von einem Moment auf den anderen da ein sexueller Kontakt stattfindet. Und ja, und dann beginnen eben die Probleme, ja. Irgendwie sie nach dem Sommer sehen sich eben erstmal nicht mehr, heiraten dann Frauen jeweils, weil sie eben wissen, dass, also gut, zu der Zeit ging es halt noch nicht, war eben geächtet und damit kommen dann eben Probleme, weil sie eben auch nicht voneinander loslassen können. Aber dieses, also für mich war das nicht plausibel, wie die zusammenkommen.
Und vor allem, dass es dann auch so lebensbestimmend ist. Also, dass sie ja wirklich über mehrere Jahrzehnte da diese Beziehung aufrechterhalten und so. Also
das fand ich dann schon wieder glaubhafter. Also, wie sie sich dann,
ja, aber von
dann trennen und dann das sieht man ja auch, dass es ihnen schwerfällt. Also, der eine weint dann, glaube ich, oder bricht so zusammen. Und da hat der Film dann schon mir irgendwie erzählt, so, okay, das ist irgendwie was Wichtiges zwischen denen, aber wie es dazu kommt, war für mich irgendwie so. Ja.
Also ich finde auch, dass, dass eben, das so eine ganz eigenartige Grundannahme, nur weil du zwei, die eben anscheinend verkappt schwul sind, da zusammen irgendwie, das heißt das ja nicht sofort, dass zwischen denen eine wahnsinnige Bindung entsteht. Das ist ja irgendwie so.
Also ich meine, der eine ja gar nicht weiß, also als er da hochgeht, gar nicht weiß, dass er schwul ist.
Also das ist auch eine eigenartige Darstellung dessen, wie schwule Beziehungen zustande kommen,
ja.
Weil die Annahme ja irgendwie ist, in dem Fall, okay, die muss halt da alleine lassen, dann entsteht da eine wahnsinnige erstmal sexuelle Anziehung und dann aber auch, Gott weiß was für eine Verbindung, das muss nicht erzählt werden, das ist einfach so. Ja. Also mich hat am Film am meisten interessiert eigentlich die, und das hat mich auch am meisten überzeugt, die Beziehung zwischen Heath Ledger und Michelle Williams im Film.
Sind die da eigentlich zusammengekommen?
Ja, ich finde einfach, dass das sehr gut, also ich finde, meiner Meinung nach liegt es vor allen Dingen daran, dass sie so gut ist. Also ich finde einfach, dass in ganz wenigen, also es wird ja eigentlich wenig gezeigt und trotzdem finde ich, man versteht sie, man kann gut sehen, wie sie sich in dieser Beziehung entwickelt, was ihre Position insgesamt ist, wie sie dann auch bewertet, was sie da so beobachtet und wie sie damit umgeht und so, finde ich unheimlich überzeugend. Also und ich finde eben auch, dass die Spannung zwischen denen, du merkst auch, die mögen sich, also er mag sie und so. Und es ist nicht, dass es irgendwie an sich schon eine schreckliche Ehe ist. Es könnte eigentlich eine gute Ehe sein, wenn nicht eben klar wäre, dass er eigentlich keine heterosexuelle Beziehung führen kann und so.
Aber gerade das, ja, dass du das eben so gut nachvollziehen kannst und dass du merkst, dass da irgendwie eine Sympathie da ist und das alles, finde ich, macht ihn dann so unsympathisch, ja, wie er sich verhält einfach in dieser Situation und man dann ihm ja weiter zuschaut während dem Film, das fand ich schrecklich, ja
aber er ist schwach,
dass man
eben,
sie
ne?
so verlässt, ja, und dann diesen Deppen wenn ich das so sagen darf, dann weiter zuschaust. Ja,
aber das finde ich, find ich aber überzeugend, ehrlich gesagt. Also das, da denke ich mir so, so ist das Leben. Ja, also Leute, die die stark sind und mutig sind und das Richtige tun, werden nicht immer belohnt für das, sie tun. Und manchmal ist das so, dass jemand einfach zu schwach ist und eben aus so einer Situation dann den Ausweg nimmt, der Person, die es wirklich nicht verdient hat, am meisten wehtut. Das hatte für mich eine innere Schlüssigkeit irgendwie doch, auch was ihn als Person angeht. Weil ich, vielleicht hätte ich ihm das auch einfach von Anfang an nicht zugetraut, dass er das schafft, da ja eben mutiger mit umzugehen und so.
Konsequent zu sein.
Ja gut, das mit der Konsequenz, das sagt sich natürlich aus unserer Sicht in einer relativ freien Gesellschaft leben ziemlich einfach. Klar. Er hat ja, das erzählt er ja, mit einer Kindheitserfahrung gemacht.
Ja.
Da gab es wohl ein schwules Pärchen in der Nachbarschaft, also die leben da eben auf dem Land und die wurden einer von denen wurde eben totgeschlagen vom Mob. Und er weiß eben, dass ihm das blüht.
Ja, aber konsequenter ist ja nicht, dass er jetzt sich einen Liebhaber nimmt und offen seine Homosexualität lebt. Ja, aber er hätte sie ja nicht heiraten müssen. Er wusste ja nach diesem Sommer, dass er in diesen Jack verliebt ist, ja.
Ich finde, die Sache wird eben schlimmer dadurch, dass man doch das Gefühl hat, er liebt sie irgendwo. Ne? Und deswegen, dass er ihr das antut, in so einer Ehe zu leben, ist natürlich schon der schwierige Part. Also ich finde, dagegen eben die andere Ehe mit Anne Hathaway und Jack Gyllenhaal ist von Anfang an so Pappmaché und glaubt nichts davon.
Also warum man Anne Hathaway heiraten soll, sehe ich auch nicht ein.
Ja, aber sie ist auch wieder mal so durch und durch unüberzeugend in dieser Rolle. Gut, gibt's, sie wird halt ein bisschen, sie wird ein bisschen angehübscht, um in die Zeit zu passen. Das sieht auch albern aus.
Ja,
dann wird Jack Gyllenhaal im Älterwerden wird ein Bart angeklebt.
Pornobalken.
Also.
Ja, sie hat da uns so einen rot-weißen Faschings-Cowboy-Dress an. Wie June Carter beim Auftritt sieht sie aus. Nee.
Ja.
Ja, aber eben diese Mischung aus den Längen, die ich teilweise fand und auch, dass der ich darf meine Hände nicht benutzen. Beim
ich klopfe auf den Tisch.
Und dass ich dann so wenig Sympathie ja vor allem diesem Mann, der halt seine Frau verlässt oder ja, sie überhaupt geheiratet hat oder wie auch immer, wo man da jetzt den Punkt sieht, wo er hätte schon konsequent sein müssen. Das fand ich dann irgendwie blöd, diesen Film zu gucken. Das hat mich einfach...
Die Mami lacht im Hintergrund. Mami, komm doch mal her, sag du doch mal was zu dem Film.
Also mir ist ja nicht so unsympathisch.
Komm mal her, sonst hört man dich nicht.
Jetzt ist sie seitlich.
Also mir fand sie, mir waren die auch unsympathisch.
Nein, mir ist also Heath Ledger, der tut mir leid. Aber dass
er weil er so seiner Schwäche ausgeliefert ist.
Ich habe das Gefühl, er kann nicht anders. Aber deswegen ist er mir nicht unsympathisch.
Aber ich finde, also er tut einem leid, aber sie tut einem doch fast noch mehr leid,
sie
oder?
Tut mir noch
sie
mehr
kann
leid.
Ja überhaupt nicht so
weil,
viel.
Weil, ist klar. Eben, weil es auch so offensichtlich ist, dass sie versucht, sich mit den doch schwierigen Lebensumständen irgendwie zu arrangieren. Sie versucht, das Beste zu machen. Man merkt wirklich, also ich finde, man merkt ihr an die Anstrengung, die Situation irgendwie zusammenzuhalten und eben was Lebensfähiges.
Deswegen zu spricht sie das ja auch eigentlich nicht an.
Also ich finde wirklich, ihr Kampf ist für mich im Film der Dominierende eigentlich. Mhm. Obwohl sie nur so eine kleine Rolle eigentlich hat. Also
das stimmt.
Und ich finde, der Unterschied zwischen den beiden ist einfach, dass er weiß, um was es geht oder was das Problem sein wird der Beziehung, als er die Beziehung mit ihr eingeht und sie weiß es nicht. Ja, sie stellt es dann irgendwann fest.
Insofern ist nicht so fair, ja.
Also ich finde, was ich vorhin gemeint habe, was ich psychologisch überzeugend an dieser Situation allerdings finde, ist, dass eben sein Verhalten nicht nur dadurch erklärt wird, dass der äußere soziale Druck so stark ist, sondern dass er eben einfach schwach ist. Also der Film zeigt eben einfach vollkommen unabhängig davon, was so die äußeren die Bestrafung der Gesellschaft sein könnte, er ist einfach zu schwach dafür, auch schon zu schwach gegenüber seiner Frau und sowas. Also
oder diesen Bären zu erschießen.
Ja. Und das finde ich schon, also das finde ich überzeugend und ich finde auch daran gut, dass der Film eben zeigt, dass die beiden schwulen Männer vollkommen unterschiedliche
Charaktere
haben und eine vollkommen unterschiedliche Art haben, das zu verarbeiten und damit umzugehen.
Das stimmt, ja. Aber was ich dann irgendwie komisch fand, war, dass der Jack dann später im Film ihm quasi gesteht, dass er neben seiner Frau noch eine Affäre mit einer weiteren Frau hat. Ich mir so gedacht habe, hä? wie ich denke, du bist eigentlich in diesen Mann verliebt. Hä? Also, naja, irgendwie. Hm.
Also ich habe das Gefühl, Heath Ledger versucht durch die Ehe ja zu entkommen, was ihm nicht gelingt. Ja, das sieht er eben falsch.
Ja.
Und der andere versucht eben durch Affären sich eben davon abzulenken, dass er den geliebten Partner nicht haben kann.
Das stimmt, die versuchen sich von was Unterschiedlichem abzulenken. Der eine davon, dass er schwul ist und der andere davon, dass er nicht mit Heath Ledger zusammen sein
kann. Genau, und deswegen ist aber auch die Motivation für die Eheschließung jeweils eine ganz andere. Ja. Weil nämlich bei Heath Ledger, und deswegen ist es auch viel viel tragischer, ist es ein genuiner Versuch. Er will das Er will eine richtige Ehe führen. Er will diese Frau lieben und sowas. Und bei Jake Gyllenhaal ist eigentlich klar.
Deswegen passt es auch gut, dass die wie eine Fassade aussieht.
Deswegen vielleicht ist das
total so stimmig, diese Frau.
Ja, er will eben eigentlich nur einen Bart.
Oh ja, auch so die Alterung, wenn du gerade den Bart ansprichst.
Das ist fällt mir das erst auf, dieser Wortwitz in dem angeklippten Bart. Das sagt man ja, ne? Das sagt man ja, dass wenn schwule Männer heiraten, das ist ihr Bart.
Wenn sie eine Frau heiraten.
Ja, also der Frau, da sagt man, die Frau ist sein Bart. Das ist eben, das sagt man, weil das quasi die Alibi-Frau ist, die verdecken soll, dass er schwul ist.
Ach so, okay,
das macht den männlich. Und jetzt fällt mir erst auf, wie genial das ist, dass Jake Gyllenhaal diesen schlecht angeklebten Bart trägt.
Weil diese Geschichte wird ja über 20 Jahre hinweg erzählt. Und die beiden altern eben auch. Und Jake, und
es wird dann,
wird dann eben immer in Rückblicken erzählt zum Teil. Und ich habe zum Teil gar nicht gemerkt, dass sie im Rückblick sind. Da hat mich Theresa darauf hingewiesen. Und dann hat ach ja, richtig, jetzt hat er gar nicht mehr diesen komischen Pornobalken. Weil bei Jack Gyllenhaal, der wurde einfach nur, der hat so einen Pornobalken dann und der kennzeichnet ihn als älter, jetzt 20 älter. Jahre älter.
Ja. Nur leider sieht er immer noch aus wie Donnie wie Darko mit Pornobalken. Nee, also die Alterung ist wirklich
auch bei Heath Ledger haben so ein bisschen Falten in die Augenränder modelliert. Also, naja. Gut.
Ja gut, das finde ich allerdings jetzt nicht sehr
schlimm. Nee, ist auch nicht so schlimm. Solange man versteht. Also ich habe es zum Teil nicht verstanden, dass da gerade ein Rückblick. Habe es nicht gemerkt. Oder, hä, was? Hm? Naja. Ja, aber insgesamt ist einfach nicht so ganz mein Genre. Ich hatte eben so gedacht, ja, ich hatte mich so gewundert, so ein Film, der so wenig meinem Genre entspricht, warum der von allen so extrem gelobt wurde damals. Habe gedacht, okay, vielleicht habe ich doch irgendwie mich nur nicht dran getraut, aber ist tatsächlich nicht. Also zeigt sich bei mir jetzt wieder genauso wie bei dem diesjährigen Oscar-Film
Black Swan.
Black Swan. Wenn ich vorher das Gefühl habe, er gefällt mir nicht, weil es nicht mein Genre ist. Und alle finden ihn toll, vielleicht gefällt er mir trotzdem nicht. Also es war, ist einfach, war auch das war einfach nicht mein Genre. Naja, ich stehe einfach nicht auf Dramen.
Also ich fand Brokeback Mountain nicht so schlecht, aber auch nicht so...
Nicht so schlecht wie Black Swan.
Nicht so schlüssig, wie viele Leute ihn fanden. Also ich das, was über alles, worüber wir jetzt geredet haben, ich finde eben schon, es gibt eine ganze Menge Ecken, an denen es ein bisschen hakt und also ich finde dann wiederum, ich habe am Schluss ziemlich geweint, muss ich sagen. Also das Ende hat mich dann auch abgeholt.
Aber, echt? Mich nicht.
Und diese langsamen Sequenzen, die du kritisierst, die finde ich ganz schön am Anfang.
Wenn da irgendwas stattfinden würde, wenn man da das Gefühl hätte, dass da zwischen denen irgendeine Art von Bindung aufgebaut wird. Aber die hüten einfach nur Schafe.
Aber was ich mir überlegt habe, vielleicht sind diese Sequenzen, also diese Anfangssequenzen mit den Bergen und so, was man eigentlich im Kino sehen müsste. Dass das da vielleicht krass wirkt und was halt einfach zu Hause auf dem Fernsehen nicht so toll wird.
Riesiger Fernsehbildschirm.
Oder dich halt nicht so fesselt, dass du dir das so lange gut anschauen kannst.
Ich habe ihn im Kino.
Also ich fand auch, dass er toll aussieht und
Und er hat uns da gut gefallen und ich habe ihn jetzt vor ein paar Wochen gesehen und ja, natürlich ist kein durchweg guter Film.
Naja, natürlich, er wurde ganz schön bejubelt.
Er wurde ganz schön bejubelt, als wäre durchweg gut, als müsste er jedem gefallen. Das hat mich so verwundert,
aber, wirklich aber jeder. Eigentlich mir gefällt er.
Kein Film muss jedem gefallen.
Nee. Außer vielleicht.
Jetzt bin ich gespannt.
The Watchmen?
Gibt's auch viele, die ihn nicht gut finden.
Troja?
Gibt's fast jede. Fast jeder behauptet, ihn schlecht zu finden.
Aber er gefällt ihm.
Also gut, Resümee?
Ja, nicht mein Ding. Okay.
Ja.
Du hattest, glaube ich, noch Filme, Claudia, oder?
Nee, also ich habe immer noch, ich habe nochmal nachgeschaut, ob ich inzwischen über Margin Call reden darf, aber erst nächste Woche.
Was war das nochmal?
Das war dieser Börsencrash-Film.
Ah ja. Ja, okay, erst nächste Woche.
Nee, ansonsten habe ich nichts mehr.
Gut, dann reden wir über nächste Woche. Nämlich, passiert nächste Woche wieder was?
Oh ja.
Jetzt alle herhören, die sich letztes Jahr vor einem knappen Jahr geärgert haben, im Nachhinein, dass sie nicht in der Pink Bar waren, als Ben Shado und Pele aufgetreten sind.
Pele Kaster.
Pele Kaster.
Der übrigens gerade seine Single Der Laden raus hat.
Oh, hab ich gar nicht mitbekommen. Weil ich im Moment
auch ein Video gerade
sehr wenig im Internet bin.
Ja.
Ja, Ben kommt wieder. Ja. Bringt diesmal allerdings nicht Pele mit, sondern drei andere.
Ja.
Und die Band heißt
Pretty Mary Kay.
Genau. Und treten in der Pinken Bar auf am 3. Oktober. Mhm. Also in 6 Tagen. Wenn heute Dienstag ist. Ich gehe mal davon aus, dass ihr den Podcast immer Dienstag früh hört. Und wenn ihr Lust habt zu kommen, dann kommt nicht einfach, denn dann scheitert ihr am Türsteher.
Der riesengroß
ist. Das ist die Theresa.
Nein.
Robert.
Ach so.
Der an diesem Tag aus dem Urlaub kommt. Und deswegen noch Kräfte haben wird, euch abzuweisen. Nein, dann meldet euch bei uns und wir gucken einfach mal, wie der Ansturm der Anmeldung oder der Bitten um Anmeldung ist. Und dann schauen wir, ob wir euch aufnehmen können. Aber macht das frühzeitig, denn die Gästeliste wird schnell voll sein. Kannst du irgendwas über die Musik sagen, die gespielt wird?
Oh, wow. Ich habe sie ja schon mal gehört, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, da irgendwelche Kategorisierungen vorzunehmen. Also die anderen drei Bandmitglieder sind die Sängerin Mary und Dirk und Michael und eben Ben. Und die spielen sowas. Es hat so einen folkigen Indie, was auch immer, leicht sphärischen. Es ist ziemlich ziemlich sanft, finde ich.
Was ja gut ist, dann beschweren sich die Nachbarn nicht
so. Und die Mary macht so ein bisschen einen auf Gesangselfe. Schön. Also es ist kein Krach.
Genau, um die Nachbarn noch anzusprechen, wir werden relativ früh anfangen, also bedenkt das, am 3. Oktober, wenn ihr am 4. morgens arbeiten müsst, ist das nicht so das Problem, denn es wird wahrscheinlich die Musik so ab 6:30 losgehen. Also wir haben so geplant, um 6 Uhr Einlass und 6:30 ist los. Dann werden wir natürlich wieder eine Pause machen, zwischendrin ein paar Cocktails anbieten und ja, Eintritt ist wieder frei oder auf Spendenbasis wird ein Hut rumgehen für Cocktails und Musik, wie gehabt, wie letztes Jahr.
Ja, wäre schön, wenn ein paar kommen.
Ja, schön, wenn sich ein paar bei uns vorher melden.
Der Manu kommt.
Der Manu kommt. Sehr schön.
Ja.
Ja.
Gut.
Dann sehe ich betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.
Und wir gehen bald wieder in die Sieg.
Ja, ich hoffe, wir kommen bald mal wieder dazu. Ja. Wir sind immer noch im Umzugsstress.
Ja.
Aber kriegen wir hin.
Ja.
Okay.
Okay.
Tschüss.
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 Ich war doch nicht offiziell.
Doch, doch. Willst du noch was sagen oder soll ich es ausmachen?
Ja.